Du weißt ja, wenn wir normalerweise so über eine medizinische Diagnose sprechen, dann gibt es da immer diese Erwartung von absoluter Präzision.
Ja.
Wie in der Ingenieurswissenschaft quasi.
Genau.
Du brichst dir den Arm, das Röntgenbild zeigt diese unmissverständliche gezackte weiße Linie und der Arzt zeigt einfach darauf und sagt halt, da ist das Problem.
Ja, es ist gebrochen oder eben nicht. Eine super saubere, binäre Sache.
Richtig. Wir mögen es einfach, wenn Dinge sichtbar sind, wenn sie sich in ganz klare, unumstößliche Kategorien einordnen lassen.
Total. Das gibt uns so ein gewisses Gefühl von Kontrolle.
Aber dann, und das ist der Knackpunkt, trittst du ein in die Welt der menschlichen Beziehungen, in Gemeinschaften, in die tiefsten persönlichen Überzeugungen, und plötzlich ist dieses Röntgengerät völlig nutzlos.
Oh ja, da blicken wir auf eine diagnostische Landschaft, die, um ehrlich zu sein, extrem trübe ist. Niemand hat da eine klare schwarz-weiße Linie, an der man sich festhalten kann.
Absolut nicht. Wir navigieren dadurch das absolute Gegenteil von Eindeutigkeit. Es geht voll in die Grauzonen des menschlichen Zusammenlebens.
Und genau diese Grauzonen stehen im Zentrum unserer heutigen Analyse, oder?
Genau das ist unsere Mission heute für diese Tiefenbohrung. Wir schauen uns nämlich ein echt faszinierendes Vorlesungsskript an von dem Theologen und Historiker Dr. Craig Kaner.
Ah, okay.
Ja, und er befasst sich darin mit dem Römerbrief, genauer gesagt mit den Kapiteln 14 und 15. Und falls das jetzt für dich im ersten Moment nach so richtig trockener Antike klingt, keine Sorge, wir nutzen diesen Text heute als einen direkten historischen Shortcut.
Wir wollen also quasi herausfiltern, wie eine völlig zersplitterte Gemeinschaft in der Antike mit massiven, geradezu explosiven Meinungsverschiedenheiten umgegangen ist.
Ganz genau, wir reden hier über knallharte Alltagsfragen. Also, was wir essen, was wir trinken, wie wir unsere Zeit strukturieren und vor allem über die psychologische Frage, warum wir so extrem dazu neigen, andere Menschen für ihre Lebensentscheidungen zu verurteilen.
Ja, das ist super spannend. Also wenn wir uns da mal direkt die historische Situation in Rom ansehen, aus der Perspektive von Paulus, der diesen Brief damals von Korinth aus schreibt, dann blicken wir auf eine tief gespaltene Gemeinde. Da gab es auf der einen Seite die Gruppe, die man so die Esser nennen könnte.
Okay, die Esser.
Genau, das waren Menschen, die keinerlei religiöse Bedenken hatten, einfach alles zu essen, was auf den Markt kam. Und auf der anderen Seite standen die Verzichter.
Die sich dann an bestimmte Regeln gehalten haben, oder?
Richtig, die hielten sich aus tiefster Überzeugung an strikte koschere Speisegesetze. Man muss dazu sagen, Essen war damals kein Lifestyle-Trend wie heute, es war der ultimative Identitätsmarker.
Krass, ja. Und Paulus wendet sich dann an beide Gruppen mit so einer Anweisung, die sich ja wie ein roter Faden durch den Text zieht. Er verbietet den Verzichtern nämlich, die Esser zu verurteilen.
Und umgekehrt genauso.
Genau. Er verbietet den Essern, auf die Verzichter herabzusehen. Ich finde das Wort spannend, das da im griechischen Originaltext für verurteilen steht. Das ist Krino, oder?
Ja, Krino. Da geht es wirklich um das finale richterliche Aburteilen einer anderen Person. Paulus greift da auf eine sehr alltägliche Metapher zurück und sagt sinngemäß, du maßt dir nicht an, das Personal eines anderen zu rügen.
Weil wir alle Gottes Diener sind.
Richtig. Und Dr. Kina macht hier eine echt wichtige linguistische Unterscheidung. Das griechische Wort, das Paulus hier für Diener verwendet, ist in diesem Kontext nicht doulos.
Was ja Sklave bedeutet, richtig?
Genau, sondern Euketes, ein Hausdiener.
Ah, okay. Das ist ein feiner, aber irgendwie entscheidender Unterschied, oder?
Total. Ein Euketes war nämlich direkt dem Hausherrn unterstellt und berichtete auch nur an ihn. Paulus erinnert die Römer also daran, dass sie schlichtweg nicht die Hausherren sind.
Sie haben also gar nicht die Autorität, das Verhalten der Angestellten eines anderen zu bewerten.
Ganz genau, Gott ist der Hausherr, Punkt.
Wahnsinn. Aber diese Speisekarte, das war ja nicht nur die Speisekarte. Der Streit zog sich ja auch tief in die Struktur der Zeit hinein.
Oh ja, Kalenderfragen waren damals riesig.
Ja, stell dir das mal vor, in so einer Metropole wie Rom prallten ja völlig unterschiedliche Kalendersysteme aufeinander. Es gab die traditionellen römischen Feste, bei denen unweigerlich Fleisch gegessen wurde, das zuvor heidnischen Göttern geopfert worden war.
Und dann gab's die sogenannten Nundinae, richtig.
Genau, die Markttage, die so alle 8 bis 9 Tage stattfanden. Und parallel dazu liefen dann noch die unzähligen jüdischen Feste. Selbst innerhalb des Judentums stritt man zu dieser Zeit erbittert über den richtigen Kalender.
Ja, das zeigt Dr. Kena in seinem Skript sehr schön auf. Die Essener zum Beispiel richteten ihr gesamtes religiöses Leben nach einem Sonnenkalender aus.
Während die Pharisäer strikt einem Mondkalender folgten, oder?
Richtig. Und solche Debatten, die drehen sich halt nicht einfach nur um Vorlieben. Wer die Macht über den Kalender hat, bestimmt, wann die gesamte Gemeinschaft zusammenkommt.
Klar. Wenn man das Passafest an unterschiedlichen Tagen feiert, bricht die Gemeinschaft zwangsläufig auseinander, weil man ja gar nicht mehr zur selben Zeit vor Gott tritt.
Genau, das ist der Punkt. Das ist der Grund, warum diese Gruppen teilweise sogar die Tischgemeinschaft miteinander verweigert haben.
Heftig. Aber dieses Muster wiederholt sich ja in der Geschichte immer wieder. Caetana zieht da ja auch die Parallele zu den frühen Christen.
Die sich Jahrhunderte später dann über das Datum des Osterfestes gestritten haben.
Genau. Da gab es ja die keltische, also die irische Kirche, die zeitweise völlig andere Berechnungsmethoden für Ostern hatte als die römische Kirche.
Es geht bei solchen Konflikten fast immer um die Frage, wer gehört zu uns und wer bestimmt die Regeln unserer Identität?
Das klingt für mich echt so, als würde man heute erbittert über Veganismus, Low Carb oder Intervallfasten streiten.
Ja, der Vergleich passt ziemlich gut.
Nur halt mit dem gigantischen Unterschied, dass in der Antike beide Seiten fest davon überzeugt waren, der Schöpfer des Universums persönlich hätte ihre jeweilige Diät diktiert.
Was die Fallhöhe natürlich extrem anhebt.
Ja, absolut. Aber lass uns das mal aufdröseln. Wenn jetzt doch eine Seite glaubt, klare göttliche Regeln zu haben, drängt sich dann nicht quasi die Pflicht auf sein Recht zu pochen?
Das könnte man meinen, ja.
Also müsste man die anderen in dieser Logik nicht zwingend korrigieren, wenn sie einfach falsch liegen?
Das ist eine super berechtigte Frage. Aber was hier faszinierend ist, Paulus vertritt hier kein Konzept von absoluter Gleichgültigkeit.
Er sagt also nicht einfach, es gibt keine Wahrheit, macht alle, was ihr wollt?
Nein, überhaupt nicht. Sein Ansatzpunkt ist vielmehr eine radikale Kontextualisierung. Er hat das in seinem ersten Brief an die Korinther in Kapitel 9 ja selbst so formuliert und vor allem auch gelebt.
Ja, da schreibt er doch, dass er den Juden ein Jude wurde und den Griechen ein Grieche, ne?
Genau. Und für einen ehemals so strengen Pharisäer wie Paulus bedeutete das, seine eigenen kulturellen Prägungen völlig in den Hintergrund zu stellen.
Das muss krass gewesen sein.
War es sicher auch. Die zentralen ethischen Prinzipien bleiben für ihn zwar absolut unantastbar, aber viele dieser alltäglichen Details erkennt er einfach als kulturelle Anpassungen, die man um des anderen Willen flexibel handhaben muss.
Damit bewegen wir uns ja von der Frage der physischen Nahrung direkt zur Strukturierung der Zeit. Wenn nicht einmal das Menü eindeutig geregelt ist, wie organisiert man dann seinen Alltag?
Da stoßen wir unweigerlich auch das Konzept des Sabbats.
Ja, und im Alten Testament war dieser Ruhetag ja alles andere als so eine unverbindliche Empfehlung für ein bisschen Wellness am Wochenende.
Ganz und gar nicht. Der Sabbat war im antiken Israel regelrecht eine Frage von Leben und Tod.
Todesstrafe bei Missachtung, oder?
Ja, laut dem Gesetz konnte das die Todesstrafe nach sich ziehen. Dr. Kiener verweist da auf den Propheten Jesaja, Kapitel 56, wo deutlich wird, dass diese strikte Pflicht zur Ruhe sogar für Fremde galt, die sich im Land aufhielten.
Wahnsinn. Es war also echt so ein kosmisches Prinzip?
Genau. Nicht nur die Menschen mussten ruhen, sondern auch die Zugtiere und sogar das Land selbst.
Stimmt. Das Land braucht ja auch in bestimmten Zyklen Erholungsphasen. Das kennen wir ja heute in der modernen Landwirtschaft als Fruchtfolge oder Brachjahre, um den Boden nicht völlig auszulaugen.
Konzept des Sabbats scheinbar völlig neu.
Er heilt Kranke an diesem Tag, ne?
Ja, und seine Jünger laufen durch Getreidefelder und raufen Ehren ab, weil sie Hunger haben.
Was für die Pharisäer ja schon wieder ein Regelbruch war.
Absolut. Für die galt das Zerkleinern der Ehren in den Händen als Mahlen und fiel somit unter das Arbeitsverbot. Aber Jesus bricht diese mikroregulierten Vorschriften einfach auf und erklärt, der Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Er wurde für den Menschen gemacht, um zu feiern, nicht als starres Regelwerk, unter dem man hungern muss.
Und aus dieser Neuinterpretation entwickelte sich dann, historisch, eine gewaltige Eigendynamik, oder?
Oh ja. Im Laufe der Zeit entstand ein deutlicher kultureller Kontrast zwischen dem jüdischen Sabbat, der ja am Samstag gehalten wurde, und dem Tag des Herrn, dem Sonntag.
An dem die frühe Kirche ja die Auferstehung Jesu feierte.
Genau. Und als das Christentum im Römischen Reich dann wuchs, nutzte Kaiser Konstantin diese Überschneidung für einen, ich würde sagen, genialen strategischen Schachzug.
Er etablierte den Sonntag politisch als offiziellen wöchentlichen Ruhetag.
Richtig. Und das befriedigte gleich zwei große Gruppen, die römischen Sonnenanbeter, für die es ohnehin der Tag der unbesiegten Sonne war, und gleichzeitig eben die Christen.
Keiner erwähnt in seinem Skript ja noch so ein Detail am Rande, das ich total verrückt fand.
Die äthiopische Kirche?
Ja, die frühe äthiopische Kirche weigerte sich einfach, sich für einen der beiden Tage zu entscheiden und hielt eine Zeit lang einfach beide ein.
Die haben wirklich vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag geruht für den Sabbat und dann den Sonntag direkt hinten dran gehängt.
Finde ich stark. Aber noch viel greifbarer finde ich Kinas persönliche Anekdote aus seiner Zeit als Doktorand. Er beschreibt da ja eine Phase völliger Überarbeitung, in der er vor lauter Leistungsdruck aufhörte, überhaupt noch Pausen zu machen.
Die klassische Spirale des modernen Burnouts.
Ja.
Und um sich selbst zu schützen, zwang er sich dazu, einen strikten 24-stündigen Ruhetag einzuführen. Er hielt den extrem legalistisch ein, fast schon pharisäisch, weil er wusste, wenn er sich da auch nur ein kleines Schlupfloch lässt, dann kriecht die Arbeit sofort wieder in diesen Raum rein.
Er vergleicht das ja mit einem Sicherungsautomaten, einem Circuit Breaker. Wenn man den Stromkreis nicht einmal pro Woche physisch unterbricht, fließt der Stress und die Überhitzung der vergangenen Tage ununterbrochen in die neue Woche über.
Wie bei einem Computer, dessen Arbeitsspeicher vollläuft.
Genau. Wenn du nicht irgendwann den Stecker ziehst und einen Neustart erzwingst, brennt das System irgendwann durch. Kena untermauert das sogar mit Studien, die zeigen, dass die konsequente Einhaltung von solchen Ruhetagen die Lebenserwartung messbar erhöhen kann.
Das ist schon beeindruckend. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wir sehen hier diese ständige Spannung zwischen starren Regeln und der Freiheit des Einzelnen.
Auch beim Fasten liefen diese Debatten ja auf Hochtouren, oder?
Ja, die Pharisäer hatten zum Beispiel die Tradition etabliert, an Montagen und Donnerstagen völlig auf Essen und Trinken zu verzichten.
Und dann kam diese frühe christliche Schrift, die Didache, also quasi so eine Art Überlebensleitfaden für die ersten Hausgemeinden, und die wies ihre Leser an, seid nicht wie die Heuchler, fastet lieber mittwochs und freitags.
Da muss man wirklich lachen, denn an diesem Beispiel der Didache erkennt man so richtig die pure menschliche Psychologie der Identitätsbildung.
Weil es gar nicht um den Tag an sich ging.
Richtig, es ging nicht um eine theologische Überlegenheit des Mittwochs über den Montag. Es ging einfach darum, eine sichtbare Grenze zu ziehen.
Ah, die frühen Christen brauchten also ein klares Abgrenzungsmerkmal, um sagen zu können, wir sind nicht sie.
Genau. Aber genau durch diese Oberflächlichkeit schneidet Paulus im Römerbrief hindurch. Er macht klar, dass die äußere Form, also welcher exakte Wochentag es ist, gar nicht das Kernproblem ist.
Sondern das Warum.
Exakt. Die Motivation dahinter entscheidet. Sein Satz lautet, wer den Tag ehrt, der ehrt den Herrn. Die innere Haltung der Hingabe wiegt schwerer als das mechanische Abhaken eines Kalenders.
Okay, aber wenn Zeit und Speisekarte jetzt mehr oder weniger dem Gewissen des Einzelnen überlassen sind, drängt sich da nicht die Frage auf, ob das so ein Blankoscheck für radikalen Individualismus ist?
Darf einfach jeder machen, was er will?
Genau.
Nein. Und Paulus verneint das vehement. Hier betreten wir nämlich das Feld der sozialen Verantwortung.
Die Idee, die eigene Freiheit freiwillig einzuschränken.
Das absolute Leitprinzip für Paulus lautet hier, tu nichts, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringt.
Er nutzt also dieses Bild des Strauchelns in Bezug auf den Glauben.
Ja, und er treibt das Prinzip wirklich auf die Spitze. Er erklärt, er würde für den Rest seines Lebens auf Fleisch verzichten oder nie wieder Wein trinken, wenn diese Handlungen einen Mitmenschen spirituell zu Fall bringen würden.
Dazu liefert Dr. Kina ja beim Weinaspekt einen wesentlichen historischen Kontext, um das richtig einzuordnen. Das wusste ich vorher gar nicht so.
Ja. Das ist wichtig.
Wein in der Antike war ja kein hochprozentiges Getränk, wie wir es heute kennen. Der wurde am Tisch stark mit Wasser verdünnt, oft im Verhältnis von 2 oder 3 Teilen Wasser zu 1 Teil Wein.
Wasserquellen waren damals ja häufig verunreinigt.
Hm.
Und der Alkoholgehalt des Weins wirkte leicht sterilisierend.
Genau. Kina merkt da humorvoll an, man hätte seinen Magen völlig überdehnen und sehr oft auf die Toilette gehen müssen, bevor man von diesem Alltagsgemisch ernsthaft betrunken wurde.
Unverdünnter Wein oder Wein mit halluzinogenen Substanzen war speziellen Trinkgelagen vorbehalten.
Aber dieser Unterschied ist enorm wichtig, um spätere theologische Fehlinterpretationen zu verstehen, oder?
Absolut. Kina spannt hier nämlich den Bogen zur amerikanischen Abstinenzbewegung im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Ah, okay.
Durch die Industrialisierung lernte man damals, Alkohol extrem hochprozentig und extrem billig zu destillieren. Harter Alkohol überschwemmte die Gesellschaft.
Mit katastrophalen Folgen.
Ja, Familienstrukturen wurden zerstört, Arbeiter tranken ihren Wochenlohn in den Saloons weg, die häusliche Gewalt explodierte.
Und vor diesem Hintergrund setzten sich dann christliche Gruppen wie die Heilsarmee aus tiefstem Mitgefühl für völlige Abstinenz ein.
Das Motiv war Schutz und soziale Gerechtigkeit. Aber, und das ist das Spannende, in ihrem Eifer, Alkohol aus der Gesellschaft zu verbannen, passten einige dieser Gruppen die historische Realität der Bibel einfach an ihre moderne Mission an.
Oh wow, wie denn?
Sie begannen zu behaupten, Jesus habe bei der Hochzeit zu Kana das Wasser lediglich in unvergorenen Traubensaft verwandelt.
Warte, was? Traubensaft? In einer Welt ohne Kühlschränke und Pasteurisierung?
Historisch völlig absurd. Traubensaft begann in der Hitze des Nahen Ostens natürlich schnell zu gären. Ließ man ihn zu lange stehen, kippte er und wurde zu Essig. Man konnte ihn schlichtweg nicht unvergoren konservieren.
Okay, das ist echt verrückt. Diese Gruppen wollten also ein massives soziales Problem lösen und veränderten dafür einfach mal die biblische Historie?
Genau. Aber das Grundprinzip, auf das sie sich beriefen, also aus Rücksicht auf die Schwäche anderer, auf etwas an sich Erlaubtes zu verzichten, das spiegelt schon genau die Haltung wider, die Paulus eigentlich fordert.
Kena veranschaulicht dieses Aufeinanderprallen von Gewohnheiten ja auch noch mit dieser krassen Anekdote über seine kongolesische Frau Nadine.
Die Austerngeschichte?
Ja.
Nadine war in Frankreich eingeladen und bekam dort rohe, lebende Austern als Delikatesse serviert. Wenn man Zitrone auf diese Austern träufelte, reagierten die auf die Säure und zappelten regelrecht auf dem Teller, kurz bevor man sie schlucken sollte.
Eine echte französische Spezialität eben.
Ja, aber aus ihrer kulturellen Prägung heraus weigerte sie sich schlichtweg, diese lebenden Tiere zu essen. Für die französischen Gastgeber war diese Zurückweisung anfangs eine echte Irritation.
Das kann man sich vorstellen.
Aber genau an diesem Punkt drängt sich mir echt eine kritische Frage auf. Wenn ich jedes Mal auf alles verzichten muss, was irgendjemandem auf der Welt irritieren oder stören könnte, dann wird das Leben doch zur absoluten Qual. Darf ich dann überhaupt noch irgendetwas tun?
Das ist ein sehr wertvoller Einwand. Also wo verläuft denn da die Grenze zwischen jemandem, dem mein Verhalten einfach nur auf die Nerven geht, und jemandem, den ich im Sinne von Paulus ernsthaft zu Fall bringe?
Die Trennlinie liegt exakt hier. Es geht bei Paulus nicht darum, endlose persönliche Befindlichkeiten zu streicheln oder Konflikten um jeden Preis auszuweichen. Es geht um die Zerstörung des Gewissens.
Ah, okay.
Wenn jemand aufgrund seiner Prägung tief im Inneren glaubt, dass eine bestimmte Handlung, sagen wir das Essen von Götzenopferfleisch, eine Sünde gegen Gott ist, und wenn du nun deine persönliche Freiheit demonstrativ vor ihm auslebst.
Und ihn dadurch unter sozialen Druck setzt.
Genau. Wenn du ihn dazu drängst, diese Handlung ebenfalls auszuführen, obwohl sein eigenes Gewissen rebelliert, dann bringst du ihn dazu, gegen das zu handeln, was er für Gottes Willen hält.
Er sündigt also, weil er nicht aus Überzeugung handelt, sondern aus Antassungsdruck.
Richtig. Paulus fasst das in die Maxime, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Du trainierst diese Person gewissermaßen darauf, ihren eigenen moralischen Kompass zu ignorieren. Das nimmt ihrem Glauben tiefen Schaden.
Das verändert den Blickwinkel natürlich völlig. Es geht also nicht um denjenigen, der sich über meinen Musikgeschmack oder meine Kleidung beschwert.
Nein.
Es geht um die Person, die innerlich zerbricht, weil sie glaubt, Gott zu verraten, wenn sie sich meinem Verhalten anpasst.
Ganz genau, das ist der Punkt.
Wie sieht denn nun so eine Gemeinschaft aus, die sich gegenseitig das Gewissen derart radikal schützt? Wir kommen da ja zu dem, was Paulus als das Reich Gottes beschreibt.
Die Begriffe, die Kina hier aufschlüsselt, sind zentral. Das Reich Gottes, auf Griechisch Basileia, auf Hebräisch Malchut, bedeutet in erster Linie die Herrschaft. Es geht um den Bereich, in dem Gott das Sagen hat.
Paulus betont ja, dass sich diese Herrschaft eben gerade nicht in Diskussionen über Essen und Trinken manifestiert, ne?
Richtig. Das Reich Gottes besteht stattdessen aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist.
Diese Früchte des Geistes, von denen im Galaterbrief die Rede ist, die entstehen quasi organisch wie Früchte an einem guten Baum.
Kina hebt bei der Freude ja auch noch hervor, dass es sich dabei nicht nur um so eine stoische, theologische, innere Haltung handelt. Es gibt da eine ganz physische, emotionale Komponente.
Er verweist auf die Psalmen, oder?
Genau, wo die Beter vor Freude über Gottes Präsenz tanzen und laut jubeln.
Das Ziel von all dem ist ja das gegenseitige Erbauen.
Ein ganz oft genutztes alttestamentliches Bild. Propheten wie Jeremia benutzten das oft, um zu beschreiben, wie Gott sein Volk wiederherstellt. In einer Gemeinschaft soll man den anderen aufbauen, nicht sein Gewissen einreißen.
Und Jesus wird von Paulus als das ultimative Beispiel dafür angeführt.
Er gefiel nicht sich selbst.
Genau, er stellte seine Rechte zurück, er diente der jüdischen Welt der Beschneidung, wie Kena es ausdrückt, um die uralten Verheißungen der Väter zu erfüllen. Und er diente gleichzeitig den Heiden.
Er überbrückte also den größten kulturellen Graben der Antike.
Um diese Dringlichkeit noch zu unterstreichen, erinnert Paulus die römische Gemeinde dann daran, dass jeder Mensch am Ende vor dem Richterstuhl Gottes stehen wird. Das Wort, das da im griechischen Text verwendet wird, ist Bema.
Und Paulus kannte dieses Wort nicht nur aus der Theorie?
Nein, überhaupt nicht. Als er den Brief schrieb, war er ja in Korinth. Dort auf dem Forum gab es ein physisches, steinernes Podest, das Bema. Von dort aus sprachen die römischen Beamten Recht.
Das muss man sich mal bildlich vorstellen.
Ja, Paulus schaute vermutlich beim Diktieren des Briefes direkt auf diesen Ort der weltlichen Gerichtsbarkeit und sagt den Leuten in Rom: Ihr sitzt heute so gerne auf dem Richterstuhl und verurteilt eure Mitmenschen, aber denkt daran, wir werden alle vor dem wahren Bema stehen.
Das ist eigentlich die historische Wurzel dessen, was wir heute permanent im Internet tun.
Oh ja.
Wir errichten unsere eigenen digitalen Bemas in Kommentarspalten und auf Social Media, von denen aus wir das Leben, die Ernährung und die Fehler anderer aburteilen.
Und Paulus entzieht dieser Haltung echt komplett die Grundlage. Er plädiert für eine Einheit, die keine Einstimmigkeit verlangt.
Unity is not unanimity.
Genau. Und um das zu belegen, feuert Paulus ja noch so ein regelrechtes Zitatfeuerwerk aus dem Alten Testament ab.
Er zitiert aus Psalm 18 und 117, aus dem 5. Buch Mose, Jesaja.
Er bündelt quasi das Gesetz und die Propheten, um eine theologische Tatsache zu beweisen. Es war immer schon der Plan, dass Heiden und Juden, Menschen mit völlig unterschiedlichen kulturellen DNA-Strängen, gemeinsam Gott loben.
Das wirft allerdings eine wichtige Frage auf.
Ja, nämlich wie realistisch das Ganze ist.
Richtig.
Wenn man diese radikale Forderung nach Selbstlosigkeit hört, selbst Paulus schien in seinen Briefen ja manchmal an der Realität zu verzweifeln. Im Philipperbrief klagt er bitter, dass außer seinem Mitarbeiter Timotheus fast niemand die Interessen Jesu über seine eigenen stellt.
Wobei Kena das ja historisch einordnet. Er erklärt, dass antike Autoren wie Cicero in ihren Empfehlungsschreiben oft solche extremen Übertreibungen, also Hyperbel, nutzten, um jemanden besonders hervorzuheben.
Okay, das schwächt es vielleicht ein bisschen ab. Aber der Kern der Frustration bleibt ja spürbar. Es ist einfach unglaublich schwer, dieses Level an Verzicht im Alltag zu leben.
Es ist der anspruchsvollste Teil der menschlichen Interaktion. Aber, und das ist die große Synthese, darauf arbeitet der gesamte Römerbrief hin. In Kapitel 15 gipfelt alles, was Paulus vorher theologisch aufgebaut hat.
Die Theorie wird da zur rauen Praxis.
Exakt. Es geht darum, ethnische und kulturelle Gräben zu überwinden, indem man den anderen exakt so akzeptiert, wie Christus einen selbst akzeptiert hat. Das ist das einzige Fundament, das so eine Gemeinschaft tragen kann.
Und genau da schließt sich der Kreis zu unserem eigenen Alltag heute für dich als Zuhörer. Wir leben in einer Ära der totalen Informationsüberflutung und einer zermürbenden Polarisierung.
Die Fronten sind oft extrem verhärtet.
Ja, sei es im Teammeeting, in endlosen politischen Debatten im Netz oder beim Abendessen mit der Familie. Jeder pocht auf sein Recht, jeder will den anderen korrigieren. Aber dieses Prinzip von Paulus, erbauen statt einreißen und der Verzicht aus Liebe zum Gewissen des anderen, das ist echt ein geniales Werkzeug, um aus dieser Spirale auszubrechen.
Wenn wir aufhören, uns ständig auf das Bema zu setzen, entsteht überhaupt erst der Raum für echten Frieden.
Richtig. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der das Ganze echt in unsere Zeit übersetzt. Wir leben heute in einer Kultur, die hyperindividualistisch geprägt ist. Das höchste philosophische Gut unserer Zeit ist die authentische Selbstverwirklichung.
Mach dein Ding, egal was andere denken.
Genau das ist die Botschaft. Deine persönliche Freiheit steht über allem. Aber wenn wir uns diese Philosophie aus dem Römerbrief ansehen, stellt sich eine ziemlich verrückte Frage. In einer Welt, in der jeder bedingungslos auf seinem Recht zur Selbstentfaltung beharrt, ist der freiwillige Verzicht auf die eigene Freiheit, einzig und allein um das Gewissen eines völlig anderen Menschen zu schützen, heute vielleicht der allergrößte, radikalste und rebellischste Akt, den man überhaupt begehen kann.
Das ist ein starker Gedanke.
Erinnerst du dich an das kaputte Röntgengerät aus unserem Intro? Vielleicht liegt die Lösung für diese komplexen menschlichen Konflikte gar nicht darin, immer schärfere Bilder und noch klarere Regeln zu fordern. Vielleicht besteht die wahre Kunst der Gemeinschaft einfach darin, die eigene Freiheit hin und wieder ganz bewusst im Unklaren zu belassen, damit der Mensch neben uns nicht zu Fall kommt. Denk mal drüber nach. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.